Eine neue Folge von Innovation Pulse. Heute gibt es einen Blick in den Maschinenraum vom Tech Capital Portfolio. Ein deutsches Unternehmen, das eine wirklich interessante Reise hat und das unserer Einschätzung nach KI sehr gut nutzt in einem Vertical, in einer Industrie. Also der CEO persönlich hat sich Zeit genommen und ich würde sagen, auf geht's. Ja, Johannes, vielen Dank, dass du dir heute persönlich die Zeit nimmst, um über die Story zu sprechen. Ein Blick in den Maschinenraum von unserem sozusagen ins Tech Capital rein, wo investieren wir eigentlich? Aber fangen wir doch mal bei dir als Person an. Stell du dich noch mal kurz vor, bitte.
Ja, ich bin Johannes. Vielen Dank erstmal, ne, dass wir die Chance haben, miteinander zu sprechen und uns über Trivago auszutauschen. Glaube ich, super spannend. Ich persönlich habe 3 Kinder, komme aus Norddeutschland, aus einer Unternehmerfamilie. Mein erstes Unternehmen habe ich mit 21 gegründet.
Was war's? Was war's?
Das war eine. Wir haben eine Infrastruktur gebaut, wo wir skaliert Webseiten gebaut haben, um gut bei Google zu ranken. Ich will es mal so ausdrücken, ja. Und wir haben das immer Travel Microsites genannt. Ja, wir haben dann Domains, Hotels im Stadtzentrum Berlin uns gebucht und die dann über Mechanismen und analytische Fähigkeiten bei Google gut gerankt und dann tatsächlich über Affiliates auch ganz gut kommerzialisiert.
Das waren noch lustige Zeiten. Wir sind ja beide. Wie alt bist du?
Ich bin 38 geworden.
38, diese Woche. Ja, dann war es bei dir ganz am Anfang. Bei mir war das, ich darf ja dann schon länger sozusagen darum rennen, wir haben am Anfang so C++-Code geschrieben, der dann ganz viele automatische Seiten mit Keywords geschrieben hat. Und das hat damals noch herausragend funktioniert, heute natürlich glücklicherweise nicht mehr. Aber genau so startet man irgendwie und lernt und bastelt. Ich hatte noch so ein, das hast du wahrscheinlich dann nicht mehr, so ein Modem, wo man dann irgendwie Software runtergezogen hat und so. Aber so startet man halt ins Unternehmertum, also ich zumindest, und dann Schritt bei Schritt stolperst du da rein und irgendwann funktioniert dann was.
Ja, und die Begeisterung auch für die online-digitale Welt gefunden, weil die sehr analytisch ist. Ja. Du kannst Probleme identifizieren, was ich jetzt mache, funktioniert das oder funktioniert das jetzt nicht. Und das war bei dem Startup super spannend. Ich habe dann auch bei einem anderen Startup gearbeitet und glücklicherweise bin ich nicht bei TUI oder Thomas Cook gelandet. Ja, ich habe BWL und Tourismus parallel studiert. Krass, okay. Und das war eigentlich mal ein Weg, wo ich hingehen wollte. Und dann habe ich tatsächlich viel über die digitale Welt kennengelernt und gemerkt, wie geil das ist, wie viele Chancen da sind und wie viele Probleme man da noch lösen kann und sollte. Und so ist dann auch mein Weg gegangen, Trivago zu finden, weil Trivago damals so als kleines Startup, 50 Leute, schon relativ erfolgreich war im SEO-Bereich, auch gut im Ranking. Darüber habe ich dich kennengelernt und hatte dann auch die Chance, das über 10 Jahre federführend mit aufzubauen.
Das heißt, der Rolf hat das ja gegründet, wenn ich da richtig informiert bin. Und dann kamst du quasi sozusagen als kleiner Experte dahin, hast gepitcht, guck mal hier, ich kann auch SEO. Und dann hat er gesagt, ey, ist eigentlich pfiffiger Kerl, der kann doch hier mit an Bord kommen.
Ich bin als Praktikant angefangen.
Ich nämlich auch oftmals. Ja,
geil, Trivago war so 50 bis 100 Leute, die Hälfte waren Praktikanten. Ja. Und ich hatte mein eigenes Unternehmen, habe das parallel auch weitergemacht. Ich wollte dann auch lernen bei Trivago, wie machen die denn SEO? Geil. Und Linkbuilding und was weiß ich nicht alles. Und das haben wir, und dann war es so spannend, dass da einfach viel Musik war, viel zu lernen war. Dann habe ich mein Studium abgebrochen, habe mein Startup, meinen Gründerkollegen weitermachen lassen und hatte dann große Chancen bei Trivago, erst im Marketing viel aufzubauen. Und wir sind auch einer der wenigen digitalen Brands, die halt international erfolgreich waren. Wir haben dieses Unternehmen global auf über 50 Märkte skaliert, in über 40 Märkten Fernsehwerbung, Brandmarketing gemacht. Und das war natürlich eine krasse Journey. Wie machst du das mit wenig Leuten? Und es ging ganz viel über Technologie und das war auch immer mein Fokus. Wie kann ich jetzt Google Marketing über Automatisierung Ads automatisch generieren, Keywords automatisch generieren, werden überall über 1 Milliarde Keywords irgendwann. Das konnte Google fast nicht mehr verarbeiten.
Da gehen wir gleich noch rein. Ich will eins wissen, weil du hast gesagt, du hast dein Studium abgebrochen.
Ja.
Wie war das sozusagen mit deinen Eltern, deine Entscheidung? Würdest du rückwirkend sagen, es war eine gute Idee? Weil das finde ich immer so ein ganz wichtig. Ich habe es ja auch abgebrochen. Also ich hatte nicht mal Abi, aber konnte dann in der Fachhochschule studieren. Da wurde es mir dann verrückterweise sozusagen zu langweilig, weil ich dann schon gut programmieren konnte. Und ich frage mich auch mal zurück, hätte ich es fertig machen sollen? Wie siehst du es?
Ich habe lange drüber nachgedacht, aber am Ende war das für mich damals auch schon eine Entscheidung, die straightforward war. Ich habe so geguckt, ich war noch im Diplom, so letzte Diplom-Jahrgang, das wäre das vierte Jahr gewesen, Studium. Und da habe ich halt gedacht, was ist da auf der Agenda? Ja. Dann habe ich geguckt, was kann ich bei Trivago lernen und wie viel Begeisterung ist da? Und das war halt eine relativ einfache Entscheidung. Ich habe meine Mutter dann angerufen, die war gerade beim Sport, die fand es natürlich interessant.
Interessant, okay.
Aber glücklicherweise, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und die haben uns immer das Vertrauen gegeben, wir wissen am besten, was für uns gut ist und die Freiheit gegeben, auch zu failen. Ja? Und das war, glaube ich, ein Riesenvorteil in dem Moment, dass ich das Vertrauen bekommen habe von den Eltern, das zu machen. Im Zweifel wäre ich zurückgekommen und hätte es weitergemacht. Ja? Ich glaube, das Risiko ist dann auch überschaubar, aber dann schon ein Schritt, das dann wirklich zu machen, weil man natürlich eine Umgebung verlässt, die stabil ist in Unsicherheit. Und Trivago war damals so an dem Punkt, wo man rausgefunden hat, Performance-Marketing funktioniert für uns. Wir haben die ersten TV-Marketing-Kampagnen gemacht und es war wirklich eine Chance, das zu skalieren, Teams aufzubauen, super viel zu lernen und dann aus dem Marketing in Technologie rein, in Produkt rein. Das war wahnsinnig spannend, ja.
Das ist auch für mich das wichtige Thema. Findet ein Team, wo gerade sozusagen diese Magie passiert, ne? Ob das jetzt ein ESA Aerospace ist oder andere Unternehmen jetzt gerade die Raketen bauen oder wo du gerade in eine Zeit reinkommst und sagst, hey, das zuckt jetzt gerade bei TikTok oder das zuckt gerade hier. Und bei dir war das damals halt das Online-Marketing, was ja das eines der heißesten Themen damals war. Und du hast gesehen, hey, da habe ich eine Chance, was zu machen, bist reingesprungen. Und die Story zu Trivago, die ist ja wirklich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Also eine Achterbahn, die würde ich gleich auch leider nochmal sozusagen gerne mit dir mitnehmen. Ja, das ist absolut. Das gehört dazu. Das sind wahrscheinlich wilde Emotionen bei dir. Also du kommst jetzt gerade, da jetzt stehen wir gerade an dem Trivago, Rolf hat es gegründet, sind die ersten 50 Leute da. Man merkt, das zuckt. Du kommst als quasi externer Experte nochmal rein und sagst, so, jetzt baue ich das Ding mit auf. Ich bin hier fürs Marketing verantwortlich. Und wie ging es weiter?
Also für mich persönlich, ich bin im Marketing, insbesondere im Performance-Marketing gewesen, habe Tools gebaut, wie man Marketing skaliert. Einmal erst für Performance-Marketing und dann auch im Brand-Marketing. Wie baut man Tools? Wir haben ja immer mit Marketing-Kanälen, mit TV-Kanälen Direktverträge gemacht, selbst verhandelt, unsere Creatives selber gebaut, unsere TV-Spots selber gebaut. Weil für uns war immer die Idee, wenn ich einen Prozess externalisiere, kann ich selber nicht lernen, in die Tiefe gehen und den verbessern. Mhm. Das heißt, wir haben sehr stark Brand-Marketing selbst gemacht, Performance-Marketing selbst gemacht. Ich habe Tools gebaut, damit die Teams schneller skaliert haben und analytisch besser geworden sind.
Und 30% weniger Kosten, weil das normalerweise bei der Agentur hängen bleibt.
Das kommt natürlich auch dazu. Ja. Und wenn du besser verhandelst, kriegst du vielleicht auch bessere Preise.
Ja. Mit mehr Herzblut verhandelt, weil es dein Unternehmen ist, ja?
Genau, und die Kanäle verstehen dich auch besser und wo passt du rein und so. Man lernt zusammen einfach besser. Genau, und das hat den Erfolg, glaube ich, sehr stark gemacht. Wir waren dann in Deutschland stark, Spanien stark, da wurden wir sehr profitabel, da haben wir das Geld genommen, in Europa skaliert. Dann waren wir sehr erfolgreich in Europa, haben das Geld genommen, in die USA investiert. Das war ein Riesenschritt. Heute ist die USA mit Abstand unser größter Markt. Und dort sehr, sehr lange investiert und gelernt, wie so ein Markt funktioniert, der auch aus Media Landscape ganz anders funktioniert als Europa. Dann Südamerika, da sind wir noch heute die stärkste Reisemarke, die es gibt. Auch in Amerika mit die stärkste und dann nach Asien. Wir haben Indien gemacht. Wir haben sogar sehr stark in China investiert, was wir heute nicht mehr machen. Aber sehr schnell skaliert das Geschäftsmodell und das Produkt.
Lass uns mal reingehen. Was war nochmal das Geschäftsmodell? Das ja. Geschäftsmodell war, ihr habt gesagt, ihr bringt quasi den Kunden durch Search Engine Optimization und durch Ads und so weiter auf eure Website. Aber ihr habt dann quasi erstmal eine Weiterleitung gemacht an Expedia oder Booking, die euch dann so eine Affiliate-Provision gezahlt haben. War das das Geschäftsmodell?
Genau, wir aggregieren Hotelketten, Buchungsseiten, OTAs, auch TUI, ja, auch Reisebüros. Wir aggregieren alles, was es so gibt an Angebot am Markt. Und bei uns war aber auch immer eine Brand-First-Strategie. Wir sind in den Markt nicht als erstes mit Performance-Marketing gegangen, wir sind als erstes mit Brand-Marketing reingegangen. Was dann auch einen positiven Einfluss auf Performance-Marketing hat in der Regel.
Ja.
Und wir haben da dann sehr stark Nachfrage generiert. Und als Marktplatz hast du immer die Herausforderung, Nachfrage und Supply und Demand zusammenzubringen. Und das haben wir als sehr konsequent gemacht. Das ist anfangs immer teuer gewesen. Aber über die Zeit haben wir das immer ganz gut hinbekommen, Nachfrage, also Supply und Demand zu matchen und das halt schnell zu skalieren, damit deine Partner auch mit dir arbeiten wollen. Und wir haben denen ganz viele neue Nutzer gebracht. Ja, wir haben ganz viele Leute von der Online-Welt, Offline-Welt in die Online-Welt gebracht. Das heißt, neue Nutzer für Expedia, Booking und Co., die auch unbedingt haben wollten, was auch heute noch so ist. Und deswegen hatten wir eine super Proposition für den Nutzer. Wir haben mehr Inventar gehabt, mehr Auswahl an Hotels. Preise vergleichen ist ein No-Brainer gewesen. Das hatte Trivago war ja ursprünglich eine Reiseplattform, ähnlich wie TripAdvisor oder Wikipedia. Und dann hat man gemerkt, auch verschiedene Seiten haben ja unterschiedliche Preise fürs gleiche Hotel, gleiches Zimmer. Und da sollten wir mal ein Produkt draus bauen und das an Nutzer weitergeben. Und da war halt ein überraschend guter Market-Fit auf globaler Ebene.
Und dann ist Trivago, ist es in Düsseldorf gegründet worden?
Ja. Das ist in Düsseldorf gegründet worden.
Ja. Und dann war es ja wahrscheinlich eine der Top 5 oder Top 10 deutschen Gründungen. Ihr seid dann auch an die Börse gegangen. Also vielleicht führst du uns nochmal dahin. Was war so quasi mal der erste große Peak, bevor es danach dann auch zur Herausforderung kam, auf die wir gleich mal eingehen. Aber ihr seid dann an die Börse gegangen? Ihr seid
2016 sind wir an die Börse gegangen.
Ja.
Und das war so eine Zeit, da haben wir fast 1 Milliarde Umsatz gemacht. Wir sind immer noch, oder war das 2017, haben wir noch 1 Milliarde Umsatz gemacht. Wir sind immer noch 40% gewachsen in gewissen Perioden. Und das war halt ein krasser Run. Ja? Ja. Und das war eben diese globale Skalierung. Partner wollten unseren Traffic haben. Das hat sehr gut zusammengepasst. Und das war ein gutes Timing. Die Börse gibt einem eine gewisse Unabhängigkeit. Expedia war damals schon Mehrheitsanteilseigner. Wir wollten aber weiter unabhängig operieren und deswegen war ein Börsengang eine ganz gute Möglichkeit, uns auch unseren Partnern gegenüber als, wir sind nicht Expedia, wir sind eine unabhängige Plattform, wo wir einen fairen Marktplatz liefern, wo du Reisende erreichen kannst.
Und welche Marktkapitalisierung habt ihr dann von der Börse bekommen zu Spitzenzeiten?
Ich glaube, dass an der Börsengang war um die 4 Milliarden, Spitzenzeiten waren dann um die 8,5 Milliarden.
8,5 Milliarden, das ist schon gerade für Deutschland wahrscheinlich eins der Top.
Und zu der Zeit war das schon, auch wenn du das Ursprungsinvestment 1 Million siehst, wo du das dann hingebracht hast, das ist fast anziehen in der Tech-Welt, in der damaligen Tech-Welt. Heute gibt es das vielleicht mit KI-Startups und so.
Ja, aber sehr, 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 sehr kapitaleffizient. Aber dann ist nicht alles richtig gegangen. Ihr habt den Umsatz, glaube ich, auch wieder halbiert. Also aus dem Wachstum wurde ein Schrumpfen. Was ist dann passiert?
Ja, ich glaube, das größte Ereignis ist natürlich Corona, wo wir eine Nahtoderfahrung erlebt haben, wo du, ich weiß das noch, wie heute, ja, wo du gesehen hast, wie ein Markt, wie so ein Lichtschalter ausgeknipst wurde. Das hat ein paar Tage gedauert. Keiner hat mehr gereist. Erstmal war Italien, dann Spanien, ein Markt nach einem anderen. Umsatz einfach weg. Und du hattest irgendwie 1 Milliarde Umsatz-Trajectory und die ist dann halt auf nahezu null gegangen. Ja, über 95% Umsatzverlust in wenigen Wochen. Und da schlackerst du natürlich schon mit den Ohren und denkst dir, what the hell is going on, ne?
Ja.
Und da war immer so die Frage, kommt Reisen zurück? Ja, in welchen Modus gehst du jetzt? Ja, hältst du das ein Jahr durch? Musst du das 2, 3, 4, 5 Jahre durchhalten? Wir hatten glücklicherweise über 200 Millionen auf der Bank vom Börsengang. Das war irgendwie eine ganz gute Situation. Aber du überlegst dich dann, brauche ich das Team noch? In welche Themen investieren wir? Und wir sind dann erstmal in den Überlebensmodus gegangen, haben die Firma deutlich in der Größe reduziert. Sehr stark eingegrenzt, was macht man jetzt noch strategisch, extrem runtergefahren, Überlebensmodus. Und das war für eine Firma, die eine kulturell sehr auf Kollaboration, menschlich orientierte Zusammenarbeiten, war das schon sehr stark, war das schon ein großer Einbruch, weil da wahnsinnig viele Beziehungen kaputt gegangen sind, starke Teams, die man über Jahre aufgebaut hat. Das war schon sehr, sehr fast traumatisierend, das zu erleben, wenn du in 2 Wochen 200 Leute entlassen musst, kratzt das schon an einem, ja.
Wahnsinn. Und du bist dann auch von deiner Position her gewechselt. Du hast ja zwischendurch auch nochmal im Finanzbereich was gegründet. Bist dann zurückgekommen in heutiger Position als CEO. Wie ist das quasi sozusagen gelaufen?
Ja, wir haben 3 Jahre im Finanzbereich was gegründet mit ehemaligen Trivago-Kollegen und dann irgendwann rief der, das war Anfang 2023, da rief der Gründer von Trivago an, heute immer noch großer Shareholder Rolf, und hat halt gefragt, ja, könntest du dir vorstellen, zurückzukommen? Trivago ist nicht da, wo es ist, und hat gesagt, wir können auch ein ganz neues Management zusammenstellen Und da hat er Jasmine mit vorgeschlagen, André mit vorgeschlagen. Jasmine ist heute Marketing, für Marketing verantwortlich, André für Produkt und Technologie. Mhm. Und die haben halt Trivago über eine Dekade mit aufgebaut und sehr entscheidend zum Erfolg beigetragen. Und was du dir vielleicht vorstellen kannst, wenn du sehr viele Leute verlierst. Einmal mussten Leute gehen, weil wir das Unternehmen reduziert haben, aber im Laufe so einer Pandemie gehen auch viele gute Leute. Ja. Wir konnten nicht mehr Marketing machen, wie es damals der Fall war, weil keiner mehr gereist ist, dann machst du auch keine Fernsehwerbung mehr, so mal einfach gesagt. Das heißt, es gab gar kein Team mehr mit den Fähigkeiten, wirklich skaliert, den Blueprint umzusetzen, der für uns immer gut funktioniert hat. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Wissen und auch Mindset und kulturellen Kontext mitgebracht, wo wir jetzt in den letzten 2 Jahren viel reingebracht haben und unsere Hausaufgaben gemacht haben, das Team wieder in die richtige Richtung zu bringen, die Strategie wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und ja, letztes Quartal sind wir 22% gewachsen und haben alle Erwartungen geschlagen, intern und extern.
Also eine echte Turnaround-Story. Das ist für uns bei Tech super spannend, weil wir haben einen so brutalen Tech-Sell-Off gehabt, speziell von kleineren Unternehmen. Also im Börsensegment seid ihr ja dann eher eine kleinere Unternehmen gegenüber einem Apple, wo dann auch zu Recht Unternehmen stark an Wert verlieren, weil sie auch gar nicht schaffen werden, weil sie die neue Welt nicht mitnehmen, KI verpennt haben oder andere Dinge. Aber es gibt eben auch noch unsere Einschätzung, Unternehmen wie euch, die zu Unrecht auch damit reingenommen werden und sagen, hey, die schaffen das vielleicht gar nicht, weil ihr ja genau diese Turnaround jetzt auch geschafft habt, die letzten Zahlen zeigen das, und ihr seid, wächst wieder stark. Wie sieht jetzt euer Programm aus? Also wie baust du das Team auf? Was sind Produkte, an denen ihr arbeitet? Ihr habt ja was zum Beispiel am Checkout geändert, dass die Leute mehr bei euch sind. Also wie sieht jetzt quasi, nachdem du es gerettet hast sozusagen als CEO, so sieht es zumindest erstmal aus, warum ist das gerade erst der Anfang und warum freust du dich, jeden Morgen ins Büro zu kommen?
Ja, das war schon viel harte Arbeit vom gesamten Leadership-Team, muss man glaube ich sagen, und vielen Leuten, die sehr committed waren, weil ich glaube, man muss sich vorstellen, nach 3 Jahren Pandemie und Depression, wo steht so ein Unternehmen? Ja, also Key-Leute sind gegangen, aber auch die Moral ist am Boden. Wie kriegt man die wieder aufgefangen? Wie kriegt man Erfolge über kleine Erfolge, wieder Confidence aufzubauen, damit eben Hoffnung und Glaube an Erfolg da ist? Und das war, glaube ich, eine sehr zentrale Aufgabe aus Führungsperspektive, zu sagen, wie ist Hoffnung da? Und ich glaube, da stehen ganz viele Unternehmen heute auch vor der KI-Welt. Haben wir überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Wie positionieren wir uns da? Und wie können Führungskräfte in so einer Umgebung Klarheit schaffen und Zuversicht schaffen? Und das haben wir jetzt sozusagen in den letzten 3 Jahren schon ganz gut gelernt, wie man das macht. Und da ist eben viel Energie daraus entstanden. Und wir haben eigentlich, Paradigma war im ersten Jahr, Continuous Improvement zurückzubringen. Kleine Verbesserung, wenn du 1% besser wirst am Tag, wirst du im Jahr 37 Mal besser. Ja, diese Idee von kleinen graduellen Verbesserungen überall in der Firma, jeder Einzelne. Das hat uns sehr erfolgreich gemacht, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Du hast es oft in der Topline noch nicht gesehen, weil wir haben uns auch nicht auf das fokussiert, was kurzfristig Erfolg treibt, sondern in Brand investiert, langfristige Initiativen investiert. Und das hat halt 1,5 Jahre gezeigt, was wir unter dem Radar gesehen haben, was jetzt die Topline trifft. Und das war sehr stark erstmal ein Mindset, Continuous Improvement. Wir machen jetzt nicht, schreiben nicht das nächste große Projekt an die Wand, was uns für 6 Monate motiviert, sondern non-glamorous, jeden Kontaktpunkt, sei es der TV-Spot, sei es die Nutzererfahrung, jeden Kontaktpunkt verbessern. Und das ist auch weiterhin ein Core von dem, was wir tun. Im Reisebereich ist es eben Friction aus jedem Kontaktpunkt zu nehmen und alles besser mitmachen. Ja, das fängt bei Content und den Bildern an, bis hin zu, welches Hotel zeige ich dir als erstes, wie können wir Machine Learning besser nutzen, um die Relevanz der Hotels zu verbessern, und kontinuierliche Verbesserung ist, glaube ich, im Produkt sehr Core, was uns jetzt die Conversion Rate um 35% verbessert hat im vergangenen Jahr. Und wenn du das reinziehst, wie deine Marketing-Effizienz besser wird, wenn du eine krasse Effizienzerhöhung hast, durch Small Improvements.
Das ist ja auch genau diese wie Amazon das lebt, ne? Wirklich immer wieder immer wieder jedes Stück ein kleines besser sein. Und die meisten Unternehmen, so traurig das ist, die haben halt diesen Status quo, die sind damit happy. Und dieses Mindset da reinzubringen, das dann wirklich durchs Team zu tragen, was ihr da geschaffen habt, das hört sich einfach an, ist aber wirklich schwer. Und vor allem das Schlimme ist, du siehst ja erstmal gar keine Ergebnisse, weil es dauert dann, bis es compounded und dann auf einmal, dann sagst du, hey, ihr seid ja die Superstars. Ja, aber das haben wir in den letzten 2 Jahren schon vorher gesehen. Das hat ja auch echt schöne mit Jeff Bezos schöne Interviews dazu, wo der das genauso aufgebaut hat. Und das hat uns auch bei euch einfach begeistert, weil wir da ja mit euch sprechen durften und zu verstehen, wie baut ihr das Ganze um. Für mich, ich liebe ja User Experience, ist eine große Veränderung bei euch, dass ihr sagt, dass ihr die Bookings teilweise ja dann auf anderen Seiten macht, das sehe ich als User immer weniger und ich bin ja immer mehr quasi mit einem Login in eurer Plattform und dann machen quasi die Maschinen untereinander das Ganze. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen.
Genau. Vielleicht nochmal, also das ist aber im Grundsatz das Wichtige, das total wichtig ist zu verstehen, wo die Wertschöpfung, wir schreiben nicht irgendwelche Geschichten an die Wand und dann sind wir enttäuscht in 6 Monaten, sondern Continuous Improvement ist extrem entscheidend. Dann haben wir, ich komme zu dem Punkt gleich, dann haben wir extrem in unsere Marke wieder investiert. Das war nach 3 Monaten, wo wir da waren, haben wir extrem wieder TV-Werbung hochgefahren und waren in dem Bereich auch super innovativ. Wir haben KI genutzt, wir haben Jürgen Klopp jetzt als Ambassador gewonnen, als globalen Ambassador. Der spricht jetzt 12 Sprachen. Ja? Also man kann, früher hatten wir 20 bis 30 Schauspieler für eine globale Marketingkampagne. Ja. Heute haben wir Jürgen Klopp, der global bekannt ist und der alle Sprachen spricht. Ja? Also dann auch schon Technologie nutzen, um größere Schritte zu machen, ist auch ein Teil. Ja? Und dann, was du gerade angesprochen hast, unsere Produktentwicklung, wir nennen das Core Feature Improvement, ist so in der Produktentwicklung 50-60%. Und dann investieren wir 30-40% in Personalisierung, bessere Suchergebnisse. Und du kannst sogar überlegen, wie personalisierst du die Webseite basiert auf deinem Footprint und nicht nur ein Suchergebnis. Also wir überlegen, wie können wir Personalisierung auf allen Ebenen ermöglichen und KI.
Ich bin eine Familie, ich habe Kinder, deswegen brauche ich keinen Adults-Only-Retreat und keine Ahnung was. Oder du weißt, ich bin eher Spanien-Fan oder Griechenland-Fan. Und so, dass man dann direkt sagt, hey, ich sehe jetzt alles meistens oder erstmal in Griechenland für eine Großfamilie mit Kinderbetreuung und so weiter.
Genau, und einmal sehen wir, was klickst du. Ja, dann sehen wir, wie bewegst du deine Maus auf der Webseite. Dann sehen wir, mit welchem Computer kommst du zu uns und was wir jetzt aktuell auch machen. Wir tun aktives User-Profiling, wo wir dir Fragen stellen. Ja, würdest du ein bisschen weniger zahlen? Möchtest du lieber ein günstiges Hotel, ein bisschen weniger zentral oder zentral? Wir profilen den Nutzer, um da Signalkraft rauszuholen, welche Hotels relevant sind. Und dann kommst du relativ schnell dazu, dass du mehr Leute brauchst, die sich einloggen, weil du Cross-Device-Nutzung erhöhen musst, um dann Signalkraft bei Nutzern rauszubekommen. Das heißt, das ist auch eine Personalisierung. Memberraten, Member-Proposition. Wir geben dir mehr Gründe, warum du dich einloggen solltest. Du hast bessere Suchergebnisse, eine bessere Erfahrung. Du hast bessere Preise. Und du hast eben auch, was unsere Vision hinter dem ist, was du sagst, am besten hast du dich einmal eingeloggt bei Trivago, wir haben deine Kreditkarteninformationen, wir haben ein israelisches Tech-Startup gekauft, die uns ermöglicht, dass du auf allen Buchungsseiten buchen kannst und nicht mehr zu den über 100 verschiedenen Buchungsseiten, auf denen du buchen kannst. Und wir haben die Vision, dass du halt da das seamless machen kannst. Ja, das ist ein Weg, der wahrscheinlich 2 Jahre plus dauern wird, aber da sind wir auf einem sehr guten Weg und die Signale, inwiefern man die Conversion Rate erhöht, wenn du eben nicht zum Partner musst, sondern das bei uns machst, du hast einmal höheres Vertrauen in Trivago, anstatt irgendwie bei Room XXL zu buchen, wovon du noch nie gehört hast. Ja. Gleichzeitig bauen wir eine User Experience, die eben smooth ist. Und da kannst du eben wieder Conversion Rate liften. Und wenn wir die nochmal um 10-20% liften können, dann weißt du, was das in Marketing-Effizienz-Übersetzung bedeutet.
Ja. Und ich glaube an Marktplätze. Ich glaube daran, wenn ihr dann wirklich da auch die Nummer 1 seid in dem Bereich, dann muss ich, egal was ich für eine Miete anbiete als Hotel oder auch also Airbnb-mäßig oder whatever, will ich auf eurer Plattform sein. Und heißt es dann, dass ihr dann quasi die API habt, ich schiebe meine Daten zu euch. Auf der anderen Seite können wir nur bei euch das mit dem One-Click einfach durchbuchen und alles ist gut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Dynamik, die da entsteht.
Genau, und wir sehen aber einen gewissen, also wir sehen Win-Win, ja. Wir machen viel Brand-Marketing. Das heißt, wir bekommen Nutzer zu uns, die wissen gar nicht, was Preisvergleich, Meta-Search, so eine Suchaggregation bedeutet. Die denken, die können bei uns buchen. Und wir segmentieren eigentlich die Nutzergruppen in, es gibt Convenience-Oriented Nutzer, die halt loyal zu einem Booking und Expedia werden, weil sie irgendwie sagen, Zeit ist mir wichtiger, bester Preis, ich bin nicht so preissensibel. Das ist so 20-30% des Marktes und der Markt ist über 1,5 Billionen groß. Ja, also manche sagen sogar 3, so groß wie der Ölmarkt. Ja, also der Reisemarkt ist wahnsinnig groß, wächst noch 5-10%. Deswegen ist da super viel Musik krass drin. Ne? Und ganz viel ist noch offline, 40% ist noch offline, was wir online bringen können.
Immer noch.
Wow. Genau, und über unsere Fernsehwerbung bringen wir Leute zu uns und Booking, Expedia finden immer noch einen guten Anteil von unseren Nutzern, die sie für sich loyal machen können. Ist Teil des Geschäftsmodells, sonst zahlen sie uns kein Premium. Ja. Und das ist immer noch der Fall. Und gleichzeitig haben wir dann, also 20-30% sind eher so convenience-oriented, die gehen dann sticky auf die andere Seite und 20-30% sind preissensible Kunden, die Preise vergleichen und nicht zu viel bezahlen wollen. Und es ist wichtig, dass wir die bei uns einloggen. Ja, dass wir denen eine Proposition geben, dass sie nicht zu Google gehen, dass sie eben zu uns kommen. Und im Markt gibt es kein Produkt, wie wir es haben, das global agiert. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, also wir müssen eigentlich nur unsere Märkte präsenter machen und die Leute in unserem Markt in unserem Produkt einloggen. Und da sind wir halt dabei, über Member, über App Exposure erhöhen, was wir gerade exekutieren. Ja,
ja, und vielleicht kannst du noch so ein bisschen darauf eingehen, wie ihr KI nutzt? Also einmal natürlich bei der Softwareentwicklung, eure Entwickler sind effizienter. Du hast gerade schon von Klopp gesprochen, der quasi einmal ganz viele Sprachen spricht. Was gibt es denn noch so für Themen, wo ihr sagt, für uns ist KI eigentlich eine Chance, wir nutzen das aktiv?
Ja, ich glaube, wir wären bei weitem nicht da, wo wir heute sind in den letzten 2 Jahren. Wenn man auf die letzten 2 Jahre guckt, wenn wir nicht KI gehabt hätten. Ja, zum einen haben wir Klopp oder die Technologie KI, wir können ja jeden alle Sprachen sprechen lassen in einem TV-Ad und es ist nicht ganz einfach, das gut und authentisch zu machen. Und dann nutzen wir andere Technologie, aber wir haben die Fähigkeit aufgebaut, das anzuwenden. Und wir können vielleicht da auch nochmal, wir sparen nicht nur zig Millionen in Production-Cost und anstatt 9 Monate Produktionszyklus zu haben von einer globalen Kampagne. Wir haben nur 3 Monate Produktionszyklus, sparen mehrere Millionen Produktionskosten und wir können Klopp sagen lassen, was wir wollen. Das heißt, du musst auch nicht nochmal was produzieren, um jetzt irgendwie neues Messaging reinzubringen, sondern du kannst sagen, was du möchtest, kannst viel mehr ausprobieren. Es geht um den Learning Loop. Ja, sind wir in der Lage zu lernen, was funktioniert? Und wir messen ja jeden TV-Spot, wie gut funktioniert der. Wir haben jetzt gerade wieder eine neue Kampagne gelauncht, wo wir 2 TV-Spots gelauncht haben. Einer davon funktioniert 50% besser. Wow. Ja, und das ist halt brutal, was das wieder für einen Unterschied macht, wie viele Leute du aktivierst, die auf die Seite kommen.
Sehr outstanding. Ich meine, jeder Dollar ist halt die
Genau, und das willst du halt rausfinden. Welcher Spot funktioniert jetzt viel besser? Warum ist es so? Und dann eben auf dem Fahrplan weiterfahren.
Krass, in die krasser Richtung. Unterschied, wow.
Genau, und das sind halt Sachen, wo wir versuchen, schnell zu lernen. Und KI hilft dir halt, schneller zu lernen. Und natürlich Kosten zu sparen, aber schneller zu lernen, kreativer zu sein. Das ist, glaube ich, die Upside, die da eigentlich da noch drin ist. Und was wir sonst machen, eigentlich jeder Nutzer, der jetzt zu uns kommt, wird sehen, wir haben, du findest auf Hotelebene, was ist das Hotel, was macht das Hotel besonders? Keine Ahnung, hat ein Michelin-Star-Restaurant oder eine Rooftop-Bar. Und wenn du auf andere Seiten gehst, siehst du oft, ja, hat ein Spa, hat ein Gym, ziemlich boring, irgendwie nur so Tags. Bei uns siehst du jetzt, was das Hotel unique macht. Das ist alles KI generiert. Früher hatten wir eine 100-Mann-Organisation, die Reviews zusammengefasst hat und USPs zu finden. Das können wir heute alles mit KI machen. Wir sehen halt das als klaren Differenzierungspunkt, den wir jetzt schon auf 350 Hotels, 10 Sprachen global ausgerollt haben. Und was eher experimentell ist, aber auch super spannend, ist Natural Language Search bei uns reinzubringen. Wir haben den Free Search, das heißt, du kannst auf Trivago eingeben, was du möchtest. Haben wir Ende letzten Jahres gelauncht, gibt's so nicht am Markt, dass du einfach, du kannst sagen, ich suche ein Hotel an der Route 66 mit einem Pool. Ja, normal suchst du eine Stadt oder eine Region und grenzt dann Filter ein, da kannst du eingeben, was du möchtest und bekommst semantisch relevante Hotels, was dir neue Arten von Suchen ermöglicht. Oder ich kann sagen, ich möchte ein Hotel direkt am Strand, ich fahre gerne, ich war jetzt in Griechenland, ich suche ein Hotel mit meiner Familie, sollte einen Kidsclub haben, direkt am Strand und irgendwie gutes Essen. Könntest du nicht filtern über eine traditionelle Suche? Da finde ich das jetzt auf einmal und ich kann auf, über ganz Griechenland so eine semantische Suche laufen lassen. Ja, ich glaube, wir sind da so in der Qualität bei 7 von 10. Also es ist gut genug für uns, das auf den Markt zu lassen. Da ist ganz viel zu verbessern, ganz viel zu lernen. Aber da geht's halt los, Daten zusammen zu gucken, wo liefert es und wo liefert es nicht.
Das ist ja auch so ein bisschen meine, da haben wir schon mal drüber gesprochen, meine Vision für euch, die heute noch nicht Cashflow-relevant ist, aber die, glaube ich, in Zukunft sehr, sehr stark sein könnte, dass ihr die API für diese Bookings auch für die ganzen LLMs seid. Also wenn ich jetzt heute bei ChatGPT, Perplexity, Gemini, was immer, dann ist das ja nachher immer mehr mein Daily Organizer und ich sage halt, hey, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt in den nächsten Sommerferien? Und dann macht er da sein so globales Wissen rein und sagt übrigens hier Namibia oder Griechenland oder was, total toll. Und wenn ich dann sage, du, ich habe ja, wir haben ja gerade 2 Kinder und mir ist ja Essen wichtig oder ich will vegetarisch essen oder whatever, wo soll ich denn da hin? Dann kommt da meiner Meinung nach in Zukunft Trivago rein, weil ihr dann die Daten habt, die API. Damit chatte ich dann quasi und dann sage ich, hey, es hat sich gerade gut angehört, buch das mal jetzt bitte. Ja. Das heißt, ihr provided auf der einen Seite die Daten für diese ganzen Systeme und dann aber auch die Strecke, um es zu buchen, weil ich will eigentlich dann quasi ja irgendwann über meinen ChatGPT und Gemini buchen können. Da seid ihr, sicherlich auch noch ein paar Monate oder Jahre, ich glaube, Dinge entwickeln sich auch schnell down the road, aber das ist noch so ein Ding, was mich excited bei euch.
Und wir haben ja auch, wir haben die Fähigkeit entwickelt, du hast einen Buchungskanal, der bucht dir dann das Hotel auf der Hotel-Webseite. Ja, dann musst du durch diesen ganzen Pain gar nicht mehr durchgehen, sondern wir machen das für dich.
Genau.
Ja. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob die ganzen Suchen über ChatGPT oder so ablaufen werden oder ob es weiterhin, und deswegen glaube ich, dass Brand immer zentral sein wird, ob die Leute einfach bei
ich
dir
glaube, anfangen. Ich glaube, es wird beides geben. Ich glaube, das ist einfach für euch ein zusätzlicher Revenue-Stream, der euch...
Genau, das ist eine Chance auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt mal so sagen
differenzieren
darf,
von Google,
die Krake sozusagen. Ihr habt die Daten und habt ihr eure eigene App, eure eigene Brand, wo ich auch buchen kann. Da gibt es Leute, die werden die klassische UI mit Filtern und so weiter mögen. Da gibt es Leute, die gehen auf eure KI-Systematik. Dann gibt es aber auch Leute, die von anderen Systemen her dann bei euch sozusagen buchen müssen, weil ihr der Marktführer seid, um die ganzen Daten zu aggregieren. Und das Wichtige für diese ganzen LLMs ist ja, dass die Experience gut ist. Und bei euch habe ich die meisten Daten, das größte System dahinter. Warum soll ich denn irgendeine andere API noch anbinden? Weil ich weiß, bei euch funktioniert die Buchung wahrscheinlich. Das sind dann, glaube ich, total verschiedene Säulen, die alle dann untereinander sich ergänzen werden.
Genau, und ich werde auch oft gefragt, auch von Investoren, habt ihr eine Relevanz irgendwie in der Welt von KI? Alle werden jetzt KI nutzen, um Reisen zu buchen, ja. Ich vergleiche das dann gerne einmal mit Google. Google hat vor 15 Jahren angefangen, das Travel-Produkt zu launchen. Ja, das ist heute weit weg von davon, das dominierende Produkt zu sein. Aber damals hat es mal schon geheißen, ihr könnt eure Koffer einpacken. Ja. Und das ist halt, ich glaube, man unterschätzt die Timeline bei KI. Ist total unklar. Ich habe mich persönlich als Investor ganz oft in der Timeline vergriffen bei gewissen technologischen Entwicklungen. Ja, ich denke so an 3D-Printing, was weiß ich nicht, was ich immer total spannend fand. Oder auch andere. Ich glaube, das ist unklar, wie schnell wird jetzt KI einmal wirklich so Gen-AI-Tasks machen. Dann auch die User-Adoption, wie viele springen wirklich auf den Zug auf. Also wenn diese ersten 15% Early Adopter sozusagen das genutzt haben, wie viele springen dann untenrum wirklich auf so einen General Assistant auf. Und am Ende denke ich, ist es eher eine Komplementierung als Marketing-Kanal, wie es heute ist. Zumindest mal für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Wo es über 10 Jahre hingeht, keine Ahnung. Aber wir fokussieren uns darauf, Wert zu schaffen für Nutzer und für Shareholder in den nächsten 2 Jahren. Ja, und das ist, glaube ich, was total offen ist. Und ich sehe das eher als Chance, dass wir unser Produkt viel, viel besser machen können und viel, viel Friction aus dem Prozess nehmen kann. Und du siehst, trotz Google Travel sind große Tech-Unternehmen, Reiseunternehmen sehr, sehr erfolgreich. Und ich sehe nicht, warum das in so einem großen Markt in Zukunft nicht möglich sein. Es betrifft uns zum Glück nicht so stark, wo ich halt eine Möglichkeit sehe, du bist ein sehr optimierter Mensch. Ganz viele im Business-Bereich sind wahrscheinlich sehr optimiert auf Effizienz ausgesteuert. Wenn du in eine Stadt fährst, ich kenne die drei Hotels, sagst du KI, buch mir bitte eins von diesen drei Hotels. Und da ist ein KI-Use-Case, den ich sehr klar sehe. Ja, der betrifft uns jetzt nicht, aber so Business-Reisende, die einfach Effizienz wollen, wo das Zimmer auch nicht so wichtig ist, ist, glaube ich, ein Case, den KI, glaube ich, relativ schnell bedienen kann. Aber im Reisebereich ist auch nochmal der Punkt, wenn du jetzt ein Hotel über KI buchst, kommst mit deiner Familie da an und das ist halt ein großer Fuck-up, wirst du ein Problem haben. Ja? Also einmal ist es einer der größten Konsumausgaben, die wir haben im Jahr, Reisen. Und es ist super emotional. Du willst keinen Fehler machen. Das heißt, der Weg, bis ich einer KI traue im Reisebereich, ist, glaube ich, auch relativ lang. Und das ist auch der Grund, warum heute Dutzende Leute, die Reisenden nutzen Dutzende Webseiten für ihre Reiseentscheidung heute. Ja? Und das, der Grund ist, dass die halt sehr gut informiert sein wollen und Vertrauen und Confidence haben wollen, dass sie das Richtige buchen. Und KI wird das vielleicht ein bisschen verbessern, aber bis ich da einen Abschluss mache über KI, ist, glaube ich, ein langer Weg.
Ich sehe ja genau da Trivago, weil ich glaube, ein ChatGPT, ein Gemini, ein Perplexity, wer da noch alles kommt, der hat schon genug auf seinen eigenen Schultern, ein gutes Interface in User Adaption zu machen. Das heißt, wenn er merkt, er will eine Pizza bestellen oder er will ein Hotel bestellen, dann will er hier mit den besten Daten und der besten Zuverlässigkeit zusammenarbeiten und da wird er euch nehmen. Das glaube ich, weil egal welches Hotel ich dann buche, ich will das dann so machen. Aber es ist ja schön, es ist eine weitere Option. Ja, ist ja, deswegen lieben wir auch den Austausch mit dem Management. Ihr habt ja tolle Zahlen gezeigt, ihr habt ein Kernbusiness, was läuft und das ist ja eine zusätzliche Option, wenn das funktioniert. Aber ich glaube, das wird ganz wichtig. Du brauchst Datenhoheit in speziellen Verticals. Und die wird dann auch ein Google und so selber gar nicht mehr aufbauen. Das können die gar nicht, sondern sind dann meiner Meinung nach Teams in den einzelnen Bereichen. Das siehst du ja auch bei einem Auto 1 zum Beispiel, ne? Die halt in diesem Gebrauchtwagenmarkt total die Nummer 1 sind und dominieren. Ich glaube, da will kein anderer rein. Und ich glaube, ihr habt die Chance, diese API für Travel zu werden. Aber genau, das ist das Schöne, es entwickelt sich. Ihr nutzt heute schon KI in allen Bereichen. Und da werdet ihr dann meiner Meinung nach ein Champion, aber das werden wir dann sehen.
Ja.
Ich merke das auch in meinen eigenen Unternehmen. Du bist in deinem Workflow drin, du schreibst deine E-Mails schon immer, wie du sie schreibst, du programmierst, wie du programmierst und jetzt musst du quasi als Top-Manager hingehen und sagen, hey, weißt du was, hast du schon mal versucht, das mit KI zu machen? Hast du schon mal versucht, das zu prompten? Dann ist vielleicht das erste Ergebnis nicht perfekt, auch wenn es der richtige Weg ist. Wie gehst du bei dir in deinem Team diese Transformation an?
Ja, das einer meiner drei Prioritäten ist, oder zwei, die eigentlich connected sind, ist KI-Transformation und das zweite ist kulturelle Transformation, die halt sehr eng verknüpft sind. Und bei KI geht's los, die Infrastruktur bereitzustellen, Tools zur Verfügung zu stellen und nicht zu sagen, nee, können wir nicht nutzen aus den und den Gründen. Wir haben dann ein kleines Lab, wo die Leute Sachen in klein ausprobieren können. Wenn es gut ist, dann rollen wir Tools so schnell wie möglich aus, wenn die sich qualifizieren. Sozusagen auch zu fordern, dass in unseren Strategien, in unseren OKRs KI-Initiativen drinstehen und unsere Leads accountable zu halten, dass KI-Transformation wichtig ist, ist sehr strukturell, was wir einfordern. Und dann ist es kulturell eine Frage, haben wir eine Workforce und eine Kultur, die ein Growth-Mindset lebt, die über Neugier lebt, die eine Offenheit ist. Und das haben wir im letzten Jahr extrem gefördert als Erwartung. Und wir sind 3 Jahre aus Depression gekommen, wo die Leute eher risikoavers sind und nicht unbedingt Risiko eingehen und nicht nach vorne gehen. Ja, also das ist sehr stark, haben wir das eingefordert und dann auch Leute, die darauf liefern, zu promoten, denen mehr Attention zu geben und darüber eine Workforce zu entwickeln, die neugierig ist, die nach vorne geht und Rollenmodelle hat, die man eben ins Schaufenster stellen kann, wie viel Wert das schafft. Dieses ganze, wie viel Geld und Upside haben wir generiert mit KI über unsere TV-Spots. Das ist perfekt, um der Workforce dem Team Chancen aufzuzeigen. Und dann sehe ich aber die größte Herausforderung für uns als Leads halt. Ich glaube, dass es eine psychologische Herausforderung ist, für sich als Führungskraft zu verstehen, dass diese Uncertainty, die man halt spürt, höher wird. Und wir versuchen müssen, in Unsicherheit Klarheit zu schaffen. Mhm. Ja, um vielleicht als Firma ein Punkt der Klarheit zu sein, wo die ganze Welt Chaos ist, mal extrem gesagt. Ja. Und natürlich kann man das auch nicht mit falschen Promises machen. Aber Klarheit im Sinne strategische Ausrichtung, klare Erwartungen, Performance-Chats, wo was ist erwartet von dir, worauf lieferst du, als Führungskraft da einfach sehr klar in der Richtung zu sein. Und da investieren wir sehr viel in die Führungskräfte, dass sie Self-Awareness erhöhen, Resilienz erhöhen und selber erstmal die eigene Friction, die ja entsteht, durch die ganze Veränderung mit denen klarzukommen.
Ja.
Ja, und dann versuchen, diese Klarheit und die Entspanntheit, die man dann auch braucht, um in so einer Situation zu sein, durch so eine Situation zu navigieren, das halt möglichst entspannt und mit ich sage mal, das Bewusstsein zu erhöhen, wie agiere ich jetzt, in welcher Situation und situativ, das ist, glaube ich, eine Veränderung, die bei uns stark stattfinden muss. In der Vergangenheit haben wir viel Teams empowered, weil es war relativ klar, wo es hingeht und die Teams konnten lernen in die richtige Richtung. Wir gehen jetzt gerade ein bisschen eher in Richtung als Leadership Expectation Decisiveness zu haben, weil es gibt eine gewisse Friction, dass wir Talents darauf, dass wir einfordern müssen bei Talents, sich zu verändern. Das ist eben in vielen Teilen gegen die menschliche Natur. Und da muss man als Lead, ich glaube, wir haben eine sehr gute Basis bei Trivago, dass wir Vertrauen haben, aber oft geht das dann in Harmonie anstatt in Konflikt. Und eigentlich muss ich in den gesunden Konflikt gehen, aus einer Vertrauensbasis heraus. Und das ist das, was wir auch sehr stark jetzt fördern, dass wir in den Konflikt gehen, die Veränderung einfordern. Und wenn man da eine gute Basis hat, auf menschlicher Ebene, hilft das. Aber als Lead fühle ich halt nicht mehr über Servant Leadership und Empowerment, sondern ich fordere ein und bin direktiver. Und ich glaube, in einer Welt, die halt sich schneller verändert, wo mehr Unklarheit ist, wo die Komplexität höher wird, ist es umso wichtiger, klare Standpunkte zu entwickeln, die man dann auch einfordert. Und da, wo Talente dann gut damit umgehen können, dass man denen dann Freiheit gibt und denen Möglichkeiten zur Entfaltung gibt, das ist weiterhin gleichzeitig entscheidend. Ja.
Deswegen ist für uns immer so wichtig, sich mit dem Management, wie auch mit euch, vielen Dank auch dafür, immer direkt auszutauschen, weil wenn wir investieren, wollen wir genau verstehen, was ist dieses Mindset, wie geht man damit um, weil die Welt verändert sich gerade in einer Geschwindigkeit, ja auch für uns, also auch ob im Venture Capital oder was auch immer, auf einmal hast du da irgendwie Maschinen, die relativ denken können, die auch noch manchmal falsche Ergebnisse bringen, aber wie machst du das? Und das hat uns einfach immer auch bei euch begeistert, dass ihr da sagt, hey, wir drehen das rum, wir gehen mutig ran, wir machen eine Turnaround-Story und jetzt sind auch die Zahlen entsprechend, also sehr, sehr gut.
Ja, und unser Aufhänger bei allen Teams sind eigentlich zwei Sachen, ja. Wir müssen die schnellst lernende und umsetzende Firma im Space sein.
Ja.
Ja, und dieses Fanatic Learning ist einer unserer Werte, die wir halt ganz hoch hängen. Und das Zweite ist, und das kam auch aus der Pandemie raus, es wurde ganz viel gedacht und Theorien aufgestellt und Konzepte gebaut und Slides produziert und Confluence-Pages produziert. Aber am Ende ist das alles nichts wert, wenn es nicht um die Umsetzung geht. Und wir haben halt Pragmatismus, umsetzen, nach vorne gehen und nicht den ganzen Tag User-Research zu machen, die User zu fragen, was sie wollen, jetzt mal explizit gesprochen, sondern viel umsetzen, nach vorne gehen und zu gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das ist ein Weg, der halt total wichtig ist, ja. Und ich glaube, die meisten Firmen, wir sind dann starr in ihren Gedanken und was können wir alles machen, was sind die Risiken, anstatt einfach umzusetzen und nach vorne zu gehen. Und der zweite Punkt, den wir halt als mentales Modell mit reinbringen, wir wollen als Firma mit 600 Leuten so viel Impact haben wie 6.000. Ja, wir wollen nicht wachsen vom Headcount.
Ja.
Wenn das in einem Bereich vielleicht notwendig ist, machen wir das, aber da müssen wir woanders Effizienz einsparen. Aber Problem ist nicht mehr Menschen. Das muss über Automatisierung, Technologie gelöst werden. Und das ist was wir auch sehr, sehr stark einfordern.
Ja. Kommen wir nochmal kurz zur Aktie auch. Ne? Ihr seid ja an der Börse notiert, deswegen dürfen wir ja auch als Tech Capital bei euch investieren. Auch der Aktienkurs ist ja teilweise dann über 90-95% eingebrochen, weil dann halt eben diese Panik war, schaffen die das? Jetzt habt ihr meiner Meinung nach oder unserer Einschätzung nach sehr, sehr gute Zahlen geliefert. Wie siehst du gerade den Aktienkurs? Was vielleicht wollt ihr auch noch ein Listing an anderen Plätzen haben? Vielleicht kannst du da mal kurz durchführen.
Also im Grundsatz ist es so, dass wir, ich meine, Ende letzten Jahres, ich glaube November, war die Firma fast bei null bewertet. Ja, das war schon interessant. Und wir haben natürlich die unterliegenden Effekte.
Null, sorry, heißt übrigens, ihr hattet Cash auf dem Konto Und dann hat man quasi, wenn man den Enterprise
Value, also
was die Firma wert, hat den Cash abgezogen, weil den hattet ihr ja, dann war man quasi bei einem neutralen Enterprise Value. Das ist echt meiner Meinung nach verrückt war und wir haben dann auch natürlich sehr gerne gekauft, aber genau.
Genau, und das war, und wir haben natürlich immer gesehen, was die unterliegenden Effekte waren und haben das euch erzählt, anderen Investoren erzählt, was wir ehrlich gesehen haben, und du hast es in der Topline nicht so gesehen. Und bei Trivago und auch bei anderen vielen Small-Cap-Unternehmen ist das natürlich immer, ist aktuell, das Interesse liegt irgendwie bei Qualitätsaktien, liegt bei Big-Cap. Und Small Caps fliegen halt unterm Radar. Und wir haben halt gemerkt, Trivago ist bei ganz vielen nicht auf dem Radar. Daran haben wir gearbeitet. Die Aktie hat sich ja auch verdoppelt seitdem, oder mehr als verdoppelt seitdem. Wir glauben aber trotzdem, der Reisemarkt ist 1,5 Billionen groß. Wir haben weniger als 1% Market Share im Hotelbereich, der ungefähr 500 Milliarden groß ist. Und wir vergleichen das dann auch immer so, wenn du hier in Bonn bei einem Hotel kommt vielleicht ein Gast von Trivago, ja, wir müssen nur den zweiten finden.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir in Europa, in Amerika, Südamerika, in Japan, was einer unserer größten Märkte ist auch, fast die stärkste Reisemarke nach dem Booking jetzt in Europa zum Beispiel. Und das ist für uns einfach eine Frage der Zeit, bis wir die wieder beleben können, die wieder top of mind heben können. Und da arbeiten wir eben dran. Und deswegen, wir sind ja auch zurückgekommen, weil wir gesehen haben, da ist irgendwas eventuell nicht richtig bepreist. Und wir glauben, dass da große Chancen sind. Und du musst ja, dann reden wir mit Investoren, die sagen dann, ja, warum denn 2% Market Share, warum nicht 5? Im Reisemarkt ist halt wahnsinnig viel möglich. Ganz viel ist noch offline. Und ein wachsender Markt, 5-10%, der so groß ist, das sind halt wahnsinnige Chancen. Und als starke Brand, als Produkt, was ich als für ein relevantes Segment als das Beste empfinde, ist das auch für mich eine Frage der Zeit, bis wir den Wert heben können.
Für mich auch.
Und KI beschleunigt das, ja.
Ja, für mich auch, genau. Und ihr seid quasi kein KI-Verlierer, sondern ein Gewinner, weil ihr in einem Vertical-Marktführer seid und stark wachsend seid und ihr nutzt jetzt einfach KI, und ob man dann auch noch Teil durch LLMs als API wird und so weiter, das sind dann noch größere Visionen, und dann ist die Firmenbewertung meiner Meinung nach an einer völlig anderen Stelle nochmal bei euch. Aber vielleicht darf ich so ein bisschen mal aus der Industrie erzählen. Das ist halt das Problem. Und wir investieren ja sehr gerne in Small- und Mid-Caps. Und wir hatten alleine dieses Jahr in unserem Small-Mid-Cap-Fonds 5 Exits sozusagen, wo Unternehmen, so ähnlich wie ihr, so falsch bepriced war, dass ein PE, also Private Equity, oder ein Stratege gesagt hat, ich zahle den doppelten Preis, wie er jetzt an der Börse ist, aber und dann verdiene ich noch mal dreimal mein Geld, weil das ist deren Unternehmen. Das haben wir in 5 Unternehmen, glaube ich, innerhalb von einem Jahr in unserem Fonds gesehen. Also um nur zu zeigen, wie wirklich, kann man schon sagen, irrational aktuell Small-Mid-Caps gepriced sind. Und was ist euer Problem? Dann gibt es die großen Geldtöpfe, das ist ein Goldman, ein JP und so weiter, die sagen, ja sorry, aber der Free-Float reicht nicht, also ich brauche mehr Transaktionen, ihr müsst mehr Börsen sein. Und das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Wir quasi profitieren stark davon, dürfen frühphasig dann in Unternehmen wie euch investieren. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr dann auf einmal in gewisse Größenordnung kommt, auf einmal über 5 Euro oder 5 Dollar tradet, wenn auf einmal der Free-Float hochgeht, dann auf einmal sagen, jetzt kann ich ja wieder investieren. Und dann haben wir es ja auch gesehen, dann auf einmal machen die Aktien, ich weiß jetzt nicht, hier ist auch keine Anlageberatung oder Empfehlung, aber das ist schon verrückt, wir dann auf einmal auch 300-400% wieder drin sind, weil das ja auch der realistische Preis ist, der aktuell so stark komprimiert ist. Das ist schon, finde ich manchmal verrückt, was da in den kleinen Werten an der Börse passiert. Das ist, weiß nicht, wie du das siehst.
Mein Gefühl ist, dass es wahrscheinlich viele Firmen gibt oder einige Firmen gibt wie Trivago, wo das eventuell so ist. Aber es ist eben die Unsicherheit am Markt. Auch die Großen sagen, ne, dass aktuell der Fokus liegt auf den großen Aktien. Ja, das ist in unsicheren Zeiten immer so. Und das ist eine Frage der Zeit, bis sich das dreht. Ja, bis sich mal wieder das Pendel in die andere Richtung bewegt.
Ihr zeigt jetzt Zahlen.
Irgendwann genau, und für uns ist die Aufgabe zu liefern, jedes Quartal. Wir reden mit Investoren seit Ende letzten Jahres aktiver und wollen erstmal aufs Radar kommen, Glaubwürdigkeit aufbauen. Ja, Trivago hat 3 Jahre nicht geliefert. Kann man auch verstehen, dass da eine gewisse Skepsis ist. Aber jetzt müssen wir wieder aufs Radar kommen, promisen, Wir haben unsere Guidance im vergangenen Quartal erhöht. Es war irgendwie High Single Digit Growth fürs Gesamtjahr. Wir haben die erhöht auf Mid-Teens im Gesamtjahr. Erwartungen geschlagen und das müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein paar Quartale weitermachen. Und dann sprechen die Zahlen auch in sich für sich. Und dann muss man natürlich ein bisschen erzählen, wo sieht man die Chancen, was wir auch ein bisschen getan haben jetzt, um sozusagen, wo kriegt man ein Gefühl dafür? Bleibt man jetzt irgendwie bei 10%, 15% Wachstum oder gibt es auch Chancen, noch schneller zu wachsen?
Ja. Was für eine tolle Geschichte, eine Achterbahnfahrt, vor allen Dingen auch für den Gründer, der immer noch großer Shareholder ist. Auch nochmal liebe Grüße an ihn, ein sehr, sehr wichtiger Kopf in unserer Szene, der auch viele, viele Projekte und Gründer immer wieder, danke Rolf, unterstützt hat. Toll, dass jetzt quasi du da wieder auch zurück bist und das machst mit meinem Team. Und ja, wir bedanken uns, dass wir investiert sein dürfen bei euch. Uns macht einfach Spaß, euch auch an einer anderen Stelle zu begleiten und Produktdiskussionen und so weiter zu führen. Und ich würde sagen, hier nochmal, das darf ich, die Empfehlung aussprechen, Trivago als User zu verwenden, also buch dort gerne. Die Aktie zu kaufen darf ich leider nicht empfehlen, das habe ich hiermit auch nicht getan. Und ich würde sagen, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Viel Spannendes vor uns. Freuen auf den weiteren Austausch. Ja, gut.